Die Lektion heute Nachmittag ist eine schwere Fracht. Und ich habe den Eindruck, es würde die Botschaft, die zu sagen ist, Schaden nehmen, wenn es gar so gedrängt gesagt muss, was die Zeit betrifft. Ich habe mit eurem Chef gesprochen. Der hat ja gesagt. Und nun muss ich euch noch fragen, darf es ein klein bisschen länger gehen heute mal? Ich kann euch zum Trost sagen, morgen Vormittag wird es dann knapp sein. Dazu stärkst du uns jetzt auch. Du, unser Gott und Vater, der Brunnenquell aller Kraft und des göttlichen Lebens, wer kann so erquicken wie du? Und nun auch diese Nachmittagsstunde unter deinem guten Wort. Wie sind wir froh, dass wir dieses Wort haben, das uns den Weg klar aufzeigt, den er gegangen ist, Jesus, und den wir mit ihm gehen dürfen. Das ist der Weg der Herrlichkeit Gottes. Gib, dass wir jetzt recht hören können, und sprich du durch Jesus. Dank für jede Minute, die wir Zeit haben dürfen. Für dich. Amen. Und nun viertens, noch unter dem übergeordneten Gesichtspunkt der Nachfolge. Sendung nicht ohne Passion. Also ohne Kreuz und Leiden. Denkt nochmal an diese drei Phasen: Bereitung, Sendung, Vollendung. Jesu Weg, unser Weg. Und wir stellen fest, die Sendung ohne Passion nicht denkbar. Dort kommt alles zur Vollendung. A. Die Sendung Jesu vollendet sich in seiner Passion. Heute Vormittag stellten wir fest, das Leben Jesu ohne Nazareth voll ausgelebt zu haben, wäre ein Triumph der Hölle gewesen. Wir fügen dem hinzu, das Leben Jesu ohne Passion hätte den völligen Sieg und Triumph Satans bedeutet. Da er sich aber ans Kreuz gab, Jesus das Lamm auf dem Opferaltar, da er an unserer Stadt Hölle, Not, Gottverlassenheit, Tod erduldete, hat er uns von der Hölle befreit. Es gab keinen anderen Weg, uns zu befreien. Ich erleide es für euch. Hat er uns vom Tode errettet, gab keinen anderen Weg. Mit Gott versöhnt. Alles, was dazwischen stand, hat er hinweggenommen, auf sich genommen. die Strafe auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, mit Gott und miteinander. Die Erlösung, die Jesus vollbracht hat, die Versöhnung, die durch ihn geschehen ist, sind nicht geschehen auf Tabors Höhen, sondern am Matterpfahl, am Hügel Golgatha. Der Sieg Jesu über den Widersacher, den Teufel, ist nicht geschehen von einer Dämonenaustreibung zur anderen. Nicht von einer machtvollen Aktion zur anderen, sondern durch seine Passion. Was hätte es uns schon genützt, wenn er damals Dämonen ausgetrieben hätte? Und zumal er hat es ja gleich selber gesagt, und dann kommt derselbe zurück mit 7 anderen, dann wird es ärger als zuvor. Die Befreiung ein für allemal grundsätzlich aus der Gewalt Satans konnte nur geschehen, indem er selber für uns in die Hölle ging. Das heißt also, Jesus musste Lamm werden. Und nur als Lamm konnte er alle Vollmachten von Gott empfangen und ausüben. Und darum erst die Jordantaufe. Zu Beginn seiner Sendung die Jordantaufe durch Johannes den Täufer. Das heißt, seine Hingabe an Gott, die Hingabe Jesu an Gott, für die Sünder ans Kreuz zu gehen. Ich habe oft so darüber nachsinnen müssen, die 30 Jahre im Leben Jesu, die alle Not der Welt ist ihm vor die Augen getreten. Und nun das Bewusstsein, ich bin gesandt. Aber dann die Frage, wie denn kann ich jetzt dieser Welt helfen, durch große Aktionen, Kranke heilen, Dämonen austreiben, was weiß ich alles, predigen, bis es ganz klar in ihm geworden ist, auch er musste wachsen in der Gnade. Ganz klar in ihm geworden ist, es gibt nur den einen Weg, opfer dich selber, gib dein reines Leben für die Unreinen. Erlösung durch Opfer. Und die Entscheidung fiel bei der Taufe im Jordan, da er unsere Sünder trat, ihnen gleich wurde und sich Gott weihte, das Opferlamm zu sein, und Johannes, der dann sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Also damit hat es angefangen. Am Anfang der Sendung ist der Opferaltar, ist der Entschluss und die Entscheidung Jesu, ich gehe ans Kreuz, ich für euch. Und danach erst geschieht Ermächtigung. Jesus wird vom Vater ermächtigt, dort am Opferaltar. Danach erst die Sendung in der Kraft des Heiligen Geistes. Und schließlich die Vollendung in größter Schwachheit. Gethsemane, Gabata, Golgatha. Es nimmt alles seinen Ausgang am Opferaltar. Es ist gut, dass er es euch niederschreibt. Es ist noch besser, das immer wieder mal vorzunehmen. Im Herzen zu bewegen, bis der Geist das zur Offenbarung macht. Das sind entscheidendste Stellen für das Leben Jesus nach. Der Vater führt den Sohn zuerst an den Opferaltar. B. So ist die Lammeslinie im Leben Jesu die eigentliche Segenslinie. Oder sagen wir so, im Lamm. Jesus, das Lamm, das sich geopfert hat, zur Opferung gegeben. Im Lamm sind alle Vollmachten des Vaters verborgen. Der Erlösung und der Versöhnung. Weil Jesus Lamm geworden ist, hat er Vollmacht. Ich unterstreiche das ganz dick. Dreimal rot. Er hat nicht Vollmacht, weil er was vom Himmel mitgebracht hat, sondern weil er sich als das Lamm dem Vater dargestellt hat. Nun konnte der Vater ihm alles, aber auch alles geben. Nochmal es aufleuchten lassen. Weil Jesus die Sünden dieser Welt auf sein Konto nimmt, empfängt er Vollmacht, die Schuldkonten anderer zu löschen. Es hätte keinen anderen Weg gegeben. Nimm es auf dich. Weil Jesus die Krankheiten selber trägt, fürwahr er trug, empfängt er vom Vater Vollmacht, die Krankheiten den anderen abzunehmen, die zu ihm kommen. Er hätte keine Vollmacht gehabt, Kranke zu heilen, wenn er nicht Krankheit getragen hätte. Weil Jesus sich ans Fluchholz annageln lässt, empfängt er Vollmacht vom Vater, andere von Banden des Fluches zu lösen und zu befreien. Er, der Verfluchte, am Kreuz. Weil er am Kreuz selber Hölle und Tod erleidet, kann er andere aus Hölle und Tod erretten. Immer steht drüber, ich nehme es auf mich. Als das Lamm empfängt er alle Vollmachten und übt er alle seine Vollmachten. Immer nur als das Lamm. Dass wir das nicht einen Augenblick vergessen. Am Anfang seines Wirkens, am Anfang seiner Sendung in Kraft, steht der Opferaltar. Steht sein Opferaltar, seine Hingabe. Und am Ende seines Wirkens, seiner Sendung in Kraft, ist der Vollzug dieses Opfers. Nun geschieht's. Der Vollzug des Opfers am Kreuz. Und so gilt das für die Nachfolge. Keine Sendung ohne Opferung. Keine Sendung ohne Opferung. Die Lämmer sind die Segensträger Gottes. Die Lämmer, die sich auf den Opferaltar gegeben haben, empfangen die Vollmachten des Lammes. 10. In Offenbarung 5 wird das dem Johannes, dem Seher auf Patmos, so eindrücklich vor die Augen gestellt. Ich muss das lesen. Offenbarung 5, 1 bis 10. Und wir hören. Jetzt hören wir ganz, ganz wach. Und ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Throne saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief aus mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden war, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, Siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah und siehe, mitten zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürgt wäre, und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand des, der auf dem Throne saß. Und da es das Buch nahm, da fielen die vier Lebewesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeglicher hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist erwürgt und hast mit deinem Blut für Gott erkauft Menschen aus allen Geschlechtern und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Da geht es um ein Buch in der Hand Gottes. Wie sich dann später in der Offenbarung des Johannes zeigt, handelt es sich um das Buch der Geschichte in der Hand Gottes. Das Buch, in dem geschrieben ist, was kommen wird. Gott schreibt Geschichte im Voraus, ehe es geschieht. Nur eben, uns ist das Buch verschlossen. Es ist ein Buch mit sieben Siegeln. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, wo das noch hinausgehen wird. Und das ist unsere Not. Wir wissen nicht, was heute Abend sein wird. Das ist auch die Not des Johannes. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Wo ist dieser alte Apostel nicht durchgegangen? Das Werden der Gemeinde hat er erlebt. Vom Kreuz her kommt er. Und hat erlebt, wie die Gemeinde nicht wuchs innerlich, sondern er war es, der das Wort sagen müsste, von welcher Höhe bist du gefallen? Er hat erlebt, wie die Stadt Jerusalem zerstört worden ist. Die Fragen, wie soll das mit der Gemeinde denn zum Ziel kommen? Und wo bleiben die Verheißungen dem alten Bundesvolk gegeben? Diese ganze tiefe Not und alles wie verhängt und darum das Weinen des Propheten. Es ist zugleich das Weinen ungezählter, die Ratlosigkeit ungezählter. Und dann dieses Fragen, wer ist würdig, das Buch aufzutun und hineinzuschauen? Das heißt also, wer kann denn hier helfen? Wer gibt denn Licht in das, was uns so verhüllt ist? Wer ist würdig, alle die Rätsel der Menschheit, der Weltgeschichte, der Kirchengeschichte zu lösen, zu entwirren? Alles ans Ziel zu bringen. Man guckt doch überhaupt nicht mehr durch und es findet sich keiner. Niemand konnte, steht da. Aber dann der Älteste, einer der Ältesten vor dem Throne Gottes, der sich an Johannes wendet: weine nicht, siehe, es hat überwunden, es hat gesiegt der Löwe. Das heißt also, es ist einer da, ein Löwe, der Macht hat. Und Johannes schaut sich um im Himmel und sucht den Löwen
den Starken, den Herrscher, den Allgewaltigen, der Macht hat. Er schaut sich um und entdeckt das Lamm. Seine so starke Stelle, ich sah und siehe ein Lamm. Wie wenn es erwürgt wäre. Jesus, Löwe und Lamm. Das ist das Geheimnis seiner ganzen Sendung. Und nur weil er Lamm geworden ist, kann er Löwe sein. Nur weil er Lamm geworden ist, hat er Vollmacht, alle Herrschaft im Auftrag Gottes auszuüben, Löwe zu sein, wappentierter Herrscher. Löwe und Lamm, das müssen auch wir zusammenschauen lernen. Und wenn es um das Offenbarwerden der Jesus-Vollmachten in der Gemeinde geht, und wir haben vielleicht begriffen, das ist noch etwas mehr als charismatische Vollmacht, wenn es um das Offenbarwerden der Jesus-Vollmachten in der Gemeinde unserer Tage geht, dann stellt uns eben Gott nicht den Löwen vor die Augen. Wir sind immer auf der Suche nach einem Mächtigen, Großen, sondern dann zeigt Gott uns das Lamm. Dass wir das Lamm lieben lernen, uns mit dem Lamm anfreunden, das Lamm in uns wohnen und walten lassen, so kann er uns teilgeben an seiner Herrschaft und an seiner Macht und an seiner Gewalt. Wir können nie das voneinander scheiden, Lamm und Löwe. Wer seine Herrschaft üben möchte, den weist Gott immer an das Lamm. Und immer lockt uns der Heilige Geist in die Spuren des Lammes. Nochmal ein Blick in die Offenbarung, Kapitel 14. Auch wieder ein paar Verse, die ich lese. Und ich sah und siehe, immer dieses große Staunen, das Lamm, nur wieder das Lamm, stand auf dem Berge Zion, das ist der himmlische Zion. Und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie eines großen Wassers und wie eine Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und den Ältesten. Und niemand konnte dies Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich und folgen dem Lamme nach, wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen, Gott und dem Lamm. Und ihre Mund ist kein Falsch gefunden. Sie sind unsträflich. Da ist die Rede von den Erstlingen, Erstlingen am Throne Gottes, die Ersten, die nach oben hin durchgebrochen sind und nun ihr Siegeslied singen, das neue Lied, das keiner lernen kann, außer ihnen, am Ziel ihrer Berufung angelangt. Wenn sie ein Lied haben, was kein anderer lernen kann, dann heißt das auch, sie haben eine Gottesherrlichkeit, die kein anderer empfangen kann. Und gerade von ihnen wird gesagt, sie sind dem Lamme gefolgt, wohin es geht. Die Spuren des Lammes führen also bis zum Throne der Herrlichkeit. Das ist der sicherste Weg und nein, das ist der einzige Weg zum Thron. Die Spuren des Lammes münden ein beim Throne der Herrlichkeit. Gott lockt uns durch seinen Geist in die Spuren des Lammes. E. So wird im Leben eines jeden Gotteskindes einmal der Tag kommen, da Gott es an den Opferaltar führt. Matthäus 16, 21. Das ist der Tag im Leben der Jünger, da Jesus sie an den Opferaltar führt. Da lesen wir, seit der Zeit fing Jesus Christus an. Neues Thema heißt das. Und das ist nun jeden Tag dran. Er fing an und nun geht's fort. Fing Jesus Christus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste hin nach Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Das ist die Stelle im Leben der Jünger, da Jesus sie an den Opferaltar führt und anfängt, sie mit dem Opferaltar vertraut zu machen. Denn Jesu Weg wird ja ihr Weg sein. Zum ersten Mal in ihrer Jüngerschaft stellt er sie vor diese schwerste, letzte Entscheidung. Und wie lange haben sie sich dagegen gewehrt? Petrus wieder mal allen voran. Das widerfahre dir nur nicht. Und das war kein Akt der Barmherzigkeit, dass er das sagte. Dem ist sofort aufgegangen, Jesu Weg, unser Weg. Und so haben wir es nicht gedacht. Und Jesus muss sagen, weiche hinter mich, Satan. Da steckt der andere dahinter. Auch wieder wichtig, der Widersacher Gottes. An nichts ist er so interessiert, als uns abzuwenden von dem Wege dem Lamme nach, weil der zum Throne führt. Dort hat er alle Macht verloren. Die Jünger haben sich gewehrt, Tag für Tag. Und eben darum kam dann Matthäus 17, 1 folgende, im Zusammenhang mit dieser Leidenserklärung, 6 Tage danach, so heißt es bei Matthäus, und dann nimmt er 3 der Jünger, die sich mit Händen und Füßen wehren, diesen Weg nicht mit auf den Berg der Verklärung. Was dort geschieht, eröffnet ihnen die Augen. Da sehen sie diesen Jesus, diesen Gottesknecht, der hingeht, sich zu opfern, an dem sie sich ärgern. Einmal jetzt von seiner Innenschau her, da bricht aus ihm Glanz der Herrlichkeit Gottes hervor. Lamm und Herrlichkeit gehört zusammen, dass ihnen das hier bewusst werde, aufgehe. Es ist der von Gott Geliebte, in dem die Herrlichkeit Gottes ist. Das Lamm ist voller Herrlichkeit. Wie das zusammengehört. In diesem Zusammenhang müssen wir auch Römer 12, 1 sehen lassen. Ich möchte beinahe sagen, das ist der Höhepunkt des Römerbriefs. Da steht, ich ermahne euch, Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeiten Gottes, dass ihr eure Leiber darbietet als Schlachtopfer, so steht es da, als Schlachtopfer, das lebendig, heilig, Gott wohlgefällig ist, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Uns noch mal ein klein wenig in die Lupe nehmen. Ich ermahne euch, liebe Brüder, das griechische Wort Parakalein, das ist nicht so erhobener Zeigefinger, so schulmeisterlich, sondern das heißt eigentlich, ich ermutige euch, ich ermuntere euch, ich kann euch nur zureden, durch die Barmherzigkeiten Gottes, dass ihr eure Leiber, euer Leben Gott darbietet. Als Schlachtopfer, nicht als Ausstellungsstück, das bewundert wird. Du bist da zur Schlachtung und fügt hinzu, ein Schlachtopfer, das lebendig, heilig, Gott wohlgefällig ist, das durch das Opfer Jesu, Denn sein Opfer ist es, durch das wir lebendig gemacht sind und heilig sind und Gott wohlgefällig sind. Das ist einzig Jesus und Jesu Verdienst. Aber nun darf der Glaube das so sagen und sich Gott so bringen und darbringen. Lebendig, heilig, Gott wohlgefällig durch den einen Jesus, der sich für uns geopfert hat. Und dass ihr das tut, euch Gott darbieten zum Schlachtopfer, zur Schlachtung. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich ärgere mich über das vernünftig immer, weil es mit der Vernunft auch wirklich gar nichts zu tun hat. Logikos steht da im Griechischen. Und das Wort Logos ist damit verwandt. Der Logos-Gemäße, das heißt nämlich der Jesus-Gemäße Gottesdienst ist das. Das ist Jesus-gemäßer Gottesdienst. Gib dich auf den Altar. Gib dich ihm ganz, dass er mit dir mache, was ihm gefällt, zur Opferung bestellt. Man könnte auch sagen, nichts ist logischer als dies. Das ist euer logischer Gottesdienst. Das ist so logisch, wenn er dich erkauft hat und schön gemacht hat und vollkommen gemacht hat, dass er dich nun nehmen kann und Gott geben kann. Zum Opfer bist du da. Dass ihr eure Leiber darbietet als Schlachtopfer, das ist's. Und da muss ich sagen, das sind heilige Stunden im Leben jedes Gotteskindes. Heilige Stunden. Da einer sich von der Lammesliebe überwinden lässt. Sich ihm ganz und ohne alle Einschränkung zu geben, zur Verfügung zu stellen. Heilige Stunden, Gottesstunden. Im Leben der Kinder Gottes. Ich meine auch immer, das kann nur so ganz persönlich im Umgang mit Gott sich vollziehen. F. Und wenn einer sich so uneingeschränkt überwunden von der Liebe des Lammes sich Gott zur Opferung gegeben hat, ich ermahne euch, ich ermutige euch, ich ermuntere euch, dann führt er aber mit Sicherheit in die Schule des Lammes. Und da geht es dann von einer Lektion zur anderen. Das heißt aber auch, und da geht es von einer Demütigung zur anderen. Aber so wächst auch Vollmacht. So reift Sendung. Sendung im Vollsinne reift nur in der Schule des Lammes. Schule des Lammes, da ist die Lektion, welcher nicht widerschallt, da er gescholten war, nicht drohte, da er litt. Er stellte es aber dem anheim, der recht richtet. 1. Petrus 2, 23. Nicht widerschelten, nicht drohen. Es Gott anheimstellen und stille sein. Schule des Lammes. Oder die Lektion, Unrecht tragen, ohne zu klagen. Sich beschuldigen lassen, ohne sich zu rechtfertigen. Ohne sich zu verteidigen. Also wirklich mal eine Sache auf sich sitzen lassen, denn genau das ist Jesu Weg. Da kann er uns ein ganz kleines Stücklein dran teilgeben. Unrecht still auf sich sitzen lassen. Eine Lektion in der Schule des Lammes. Wenn sie dran ist, das ordnet er. Oder, dass wir uns die Wolle nehmen lassen. Das heißt aber, das Ureigenste nehmen lassen. Wenn es also sein muss, sich ausnutzen und ausputzen lassen. Ohne auch nur den Mund aufzutun. Er hat seinen Mund nicht aufgetan vor dem Scherer. Dass wir nicht auf unser gutes Recht pochen, unseren Platz behaupten und durchsetzen, Ellbogenfreiheit gebrauchen, sondern wenn das mal dran ist, auf unser gutes Recht verzichten. Oder wie das der Apostel Paulus mal schreibt, 2. Korinther 12, Vers 15, kostbare Stelle, 2. Korinther 12, Vers 15, da schreibt er, ich will gern hingeben, also, und hingegeben werden, das ist ein Stück mehr. Wenn ich auch, je überschwänglicher ich euch liebe, umso weniger geliebt werde. Ein starkes Wort. Nicht, dass dir nun Dank widerfährt. Ich will gern hingegeben werden, wenn ich auch, je überschwänglicher ich euch liebe, umso weniger geliebt werde. Kein Dankeschön. Oder 2. Timotheus 2,9. Ich leide bis zu den Banden wie ein Übeltäter. Und dann gleich Vers 10. Ich erdulde alles um der Auserwählten willen. Das ist die Lammeslinie im Leben des Apostels Paulus. Die Lammeslinie im Leben aller Apostel. Aber eben ganz dicht dabei, jetzt gebt acht, ganz dicht dabei und ohne, dass es voneinander zu trennen wäre, verläuft die Herrlichkeitslinie im Leben dieser Apostel. Ganz dicht dabei verläuft die Vollmachtslinie im Leben der Apostel. Das wäre jetzt G. Die Lammes- und Leidenslinie ist die Vollmachtslinie. Die Lammes- und Leidenslinie im Leben ist die Vollmachtslinie. 1. Petrus 4, 14. Schreibt Petrus, ihr seid zu beglückwünschen. Selig seid ihr, steht in der Lutherbibel, eigentlich glückselig, und das ist, entspricht dem, als wenn wir einander gratulieren. Ihr seid zu beglückwünschen, wenn ihr geschmäht werdet über den Namen Christi. Und das will was sein. Geschmäht werden, so eine Schmach auf sich nehmen. Geschmäht werden über den Namen Christi. Ihr seid zu beglückwünschen, wenn ihr geschmäht werdet über den Namen Christi. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und der Kraft Gottes ist, ruht auf euch. An seiner Schmach teilhaben heißt an seiner Herrlichkeit und an seiner Kraft teilhaben. Und das heißt auch, an seiner Schmach teilhaben heißt, an seiner Vollmacht teilhaben. Ich gratuliere euch, wenn ihr geschmäht werdet über den Namen Christi. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und der Kraft Gottes ist, ruht auf euch. Und wenn wir so gern von apostolischer Vollmacht sprechen, dann dürfen wir die Lammeslinie im Leben der Apostel keinen Augenblick übersehen. Das gehört unlöslich zusammen. Da geschieht die Heilung des Lahmen am schönen Tor des Tempels. Das also ist Herrlichkeitslinie. Das ist die Vollmachtslinie. Aber die Heilung des Lahmens bringt den Aposteln Gefängnis und ein Gerichtsverfahren ein. Das ist die Leidenslinie. Nach ihrer Haftentlassung geschieht dann noch Größeres als vor der Haft. Da ist das Zeugnis von der Auferstehung in großer Kraft, Apostelgeschichte 4,33. Da geschehen viele Zeichen und Wunder durch die Apostelhände, Apostelgeschichte 5, Vers 12. Es genügt, dass der Schatten des Petrus auf die Kranken fällt, Apostelgeschichte 5, Vers 15. Und sie wurden alle gesund, Apostelgeschichte 5, Vers 16. Welch ein Triumphzug! Die Herrlichkeitslinie, die Vollmachtslinie im Leben der Apostel, aber schon zwei Verse weiter. Sie legten die Hände an die Apostel und legten sie in das öffentliche Gefängnis, Apostelgeschichte 5,18, die Leidenslinie. Und Vers 19, aber der Engel des Herrn trat in der Nacht die Tür des Gefängnisses auf und führte sie heraus, und nun ist wieder die Herrlichkeitslinie. Und Vers 21, sie gingen früh in den Tempel und lehrten, was kommt nun? Ich meine, noch deutlicher kann es überhaupt nicht aufgezeigt werden, dass Lammeslinie und Vollmachtslinie eine Linie sind, nun wirklich eine Sache sind, wie das unlöslich zueinander gehört. Leiden ist von daher nicht schrecklich, sondern ein Vorrecht. Macht eins mit ihm, dem Lamm, das sich als Löwe erweisen kann, durch solche arme Leute, wie wir sind. Zwischen dem Kreuz, das uns widerfährt, und der Vollmacht, die wir empfangen, bestehen Wechselwirkungen. Eins nicht ohne das andere. Das muss gesagt werden. Und wenn er uns würdigt, an seinen Leiden irgendwann teilzuhaben, dann wird der Geist uns daran erinnern. Und dann ist es auf einmal lauter Evangelium. Ha! Ha! Dazu das persönliche Zeugnis des Apostels Paulus, das wieder so wichtig ist, dass ich meine, ich muss euch das vorlesen. 1. Korinther 4, 9 bis 13. Mich dünkt, Gott habe uns Apostel als die Allergeringsten, eigentlich als die Allerletzten, dargestellt, wie dem Tode übergeben. Denn wir sind ein Schauspiel geworden, der Welt, den Engeln, den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine sichere Stätte und arbeiten und wirken mit unseren eigenen Händen. Man schilt uns, gesegnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man lästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Drecklappen. Im Griechischen Perikatharma, das meint den Lappen, den man benutzt, um von dem Opfertier den Kot wegzuwischen. Wir sind wie der Drecklappen der Welt. jedermanns Abschaum. Ihr habt gesehen, wieder die Landeslinie, erschütternd. Aber entsprechend die Wirkungen der Kraft in der Gemeinde. Paulus schreibt, wir sind Narren um Christi willen, ihr klug in Christus. Wir schwach, ihr seid stark. Ihr herrlich, wir verachtet. Das sind nicht, wie man vielleicht meinen könnte, ironische Bemerkungen des Apostels. Ironie ist nicht vom Geist. Sondern hier zeigt der Apostel Paulus auf Ursache und Wirkung. Weil wir Narren sind, weil wir so schwach sind, weil wir so verachtet sind, weil wir diesen so verachteten Weg des Lammes mitgehen, weil wir Letzte geworden sind, der Auskehrig der Welt, der Drecklappen aller. Darum kann Gott euch segnen, euch klug machen, euch stark machen, euch herrlich machen. Ursache und Wirkung. Von Lämmern gehen immer Wirkungen der Kraft auf die anderen aus. Denn da ist Jesus das Lamm. Und wo er als das Lamm wohnen kann, erweist er sich als Löwe an den anderen. In seiner Macht und in seiner Kraft. Das eine ist die Ursache, das andere ist die Wirkung. Vielleicht auch noch das Zeugnis des Paulus 2. Korinther 4, 7 bis 12, weil sie so wichtig sind. Und da schreibt er, wir haben solchen Schatz, das Leben Jesu in uns, in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Und tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, die Leiber als Schlachtopfer hingegeben. Auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn mitten im Leben werden wir immer da an den Tod gegeben, um Jesu willen. Auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Da merkt es wieder. Das sind sie, die den Weg gehen, dem Lamme nach, die Geopferten und immer wieder neues Sterben. Bis an den Rand dessen, was Menschen verschaffen könnten. Aber wir verzagen nicht. Und es geht weiter. Und dann sind die Wirkungen des Lebens an den anderen. An uns hat der Tod seine Arbeit, aber ihr empfangt Leben. Zusammenhänge, die wir ganz neu schauen lernen müssen. Das Zeugnis eines, der sich täglich auf den Opferaltar gibt, ins Sterben gibt und durch den andere Leben empfangen. Auf der Lammeslinie entscheidet sich die Vollmachtsfrage. Vollmächtige Sendung nicht ohne Passion, ohne Kreuz, nicht ohne Leiden. Der Opferaltar, dass wir uns ihn dafür gegeben haben, steht am Anfang der Sendung. Und durch Leiden vollendet sich die Sendung. So ist das Kreuz, das uns im Leben widerfährt, das größte Geschenk Gottes. Kreuz ist immer Plus. Und jedes Plus, das wir in die Rechnung schreiben, ist ein Kreuz. Kreuz, das uns widerfährt, ist Plus. Kreuz bedeutet immer Mehrung der Gnade Gottes. Apostelgeschichte 4,33. Mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Große Kraft, große Gnade und das unter Kreuz und Leiden. In allem, was an Kreuz auf uns zukommt, das kleine Kreuzlein im Alltag oder das große, schwere Kreuz, das einem auferlegt ist, das äußere Kreuz oder das innere Kreuz, es gibt inneres Kreuz. In allem kommt er selber auf uns zu, der Herr Jesus, das Lamm, und bittet: Lass mich in dir leben. Wenn ich es nochmal andersrum aufzeigen darf, die Gemeinschaft mit ihm persönlich, also mehr als seine schönen Geschenke, Gnadengaben, berufen zur Gemeinschaft des Sohnes, diese Gemeinschaft mit ihm persönlich wird immer versiegelt durch Kreuz. Ich meine jetzt Kreuz, das uns widerfährt. Hinter allem Kreuz steht er und mit dem Kreuz kommt er. Wenn du Kreuz empfängst, in deinem Alltag, das kleine oder großes, dann wisse, hier kommt er ganz persönlich und unmittelbar auf dich zu und bitte dich, lass mich in dir leben. Und in allem Kreuz handelt er dann auch selber an uns. Wo nur Kreuz ist, handelt der Herr an uns. Ich will euch ein Beispiel geben, an dem das mir in einer unerhörten Deutlichkeit aufgeleuchtet worden ist und wo Kreuz mir auf einmal zu lauter Evangelium geworden ist. Da sagt der Herr Jesus, Matthäus 10, 35 und 36, und das ist ausgerechnet im Sendungskapitel. Matthäus 10 ist das Sendungskapitel Jesu, da seine Jünger sendet. Da spricht der Herr Jesus. Hört mal ganz aufmerksam zu. Ich bin gekommen. Ich bin gekommen, den Menschen zu erregen wider seinen Vater. Und die Tochter wieder ihre Mutter. Und die Schwiegertochter wieder ihre Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das heißt also, Rebellion, Auflehnung, Feindschaft in der eigenen Familie. Das ist Kreuz. Mit dem wir des Morgens aufstehen und abends zu Bett gehen. Das bedeutet eine Flut von Leiden und Schmerzen und Tränen, denen es widerfährt. Und wer trägt dieses Kreuz? Er selber. Dieses kleine Wörtlein, ich bin gekommen, zu erregen. Wer erregt den Jungen gegen seinen Vater? Dahinter steht er, Jesus sagt, ich. Wer erregt die Tochter wieder die Mutter? Und da steht Jesus dann und sagt, ich. Und die Schwiegertochter wieder die Schwiegermutter. Und Jesus sagt, ich. Steht in eurer Bibel auf. In Stunde tiefer Not wurde mir das Evangelium. Und ich durfte sagen, ach, von dir kommt, dann ist's beste Gabe. Preis dem Herrn über all der Rebellion, Auflehnung, Widersetzlichkeit. Ich nehme es aus deiner Hand. Es kommt aus der besten Hand und es liegt in der besten Hand. Und der es sendet, wendet. Lauter Evangelium. Lass es uns nochmal verdeutlichen. Wenn der Herr den Eltern, die er lieb hat, die Züge des Lammes einprägen will, wenn er selber als das Lamm in ihnen wohnen will und sie begnaden will, dann bedient er sich nicht selten der heranwachsenden Kinder. Er gebraucht sie einfach als seine Werkzeuge, denn die gehören immer dazu, wenn er uns zu Lämmern bereitet, so wie die Knechte, die ihn gegeißelt haben, dazugehört haben. Und die Nägel angesetzt und dann durch Hände und Füße geschlagen haben, dazugehört haben. Oder die ihm die Dornenkrone geflochten und aufs Haupt gedrückt und ihn angespuckt und ins Angesicht geschlagen haben, die gehörten dazu. Und ohne die konnte Jesus nicht sein Lammesleben bis ins Letzte hinein leben. Das sind sie, die Gott nimmt, die Opferung zu vollziehen. Und wenn es ihm gefällt, nimmt er Menschen aus der allernächsten Umgebung. Wo tut das so weh? Ich errege sie wieder den Vater und die Mutter. Und wenn er das Lamm, Jesus das Lamm, in den Eltern Raum bekommen hat, dann bricht sich in ihnen der Löwebahn. Und er schafft sich Raum auch in der Familie. Und dann offenbart er auch seine Macht, die er wandelt. Und dann fließt der Segen zurück auf die Kinder. Das sind seine Wege. Wir müssen nur erkennen, was er meint. Aber sieh hinter allem ihn. Das kannst du übertragen auf alle mitmenschlichen Beziehungen und Lebensverhältnisse. Hinter allem, was uns wehtut, schwer wird, hinter allem, die uns Not bereiten und Lasten auflegen, ich weiß nicht, an wen du jetzt denkst, steht immer er selber der Herr und bietet uns ein Kreuzlein an. Menschen sind Werkzeuge, die er gebraucht. Wie oft hast du seine Hand zurückgestoßen? Und die große Gabe, da er sich mit dir eins machen wollte, von dir gewesen? Die schwierigsten Menschen tun uns den besten Dienst, sind die kostbarsten. Da gibt es auch solche, die uns dann nochmal ein bisschen wohltun. Das ist so, Erzgebirge sagt man Zuckerdingel. Ja. Aber die kostbarsten, die uns den besten Dienst tun, sind immer die schwierigsten. Die gibt der Herr in mein Leben hinein. Den verdanken wir, wenn wir es nur annehmen, aus der Hand des Herrn, die größte Herrlichkeit. Die können wir nur segnen und Gott über ihnen preisen. Und wenn dann die Lammesnatur in uns ausgeprägt ist, fließt der Segen auf die vielen, zu denen er uns sendet und dringt in alle Verhältnisse. 1. Petrus 4,13: freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Steht doch drin, in eurer Bibel auch. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Hast vielleicht immer an ein besonderes Leiden gedacht. Gefängnis, das ist noch nicht so weit. Ist längst da, bloß ob wir es annehmen. Wer die kleinen Dinge und Sticheleien des Alltags nicht annimmt, wie will der das große Leiden empfangen? Das ist ja schon die Zurüstung, das ist schon er. Es gehört alles mit hinein in dieses mit Christus. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit. Da brauchen wir nicht unbedingt auf das Allerletzte zu schauen. Es geht da gar nicht bloß um den Tag des Herrn, sondern Pfingsten und was sich danach ereignet hat. Wir haben hier vorhin mal ein Stücklein hineingeschaut in die Apostelgeschichte. Das war auch solch eine Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit. Ein Großformat. Eine wirklich große Zeit. Was ist da an Herrlichkeit Gottes hervorgebrochen? Und so will Gott in unseren Tagen Herrlichkeit offenbaren. Er will zu allen Zeiten Herrlichkeit offenbaren. Zu allen Zeiten. Aber zuvor schickt er Kreuz und Leiden so mancherlei Art. Und durch Leiden will er uns bereiten. Und darum freut euch, dass er mit Christus leidet. Jetzt schon. Und was wird das erst für Freude und Wonne sein, wenn seine Herrlichkeit zu seiner Zeit in der Gemeinde Jesu hervorbricht. Es ist dem Geist so ein ganz großes Verlangen und Anliegen, uns vertraut zu machen mit dem Kreuz. Dass wir es nicht mehr als was Schreckliches ansehen, als das große Geschenk Gottes. Durchs Kreuz vollzieht sich Stücklein um Stücklein das Einswerden mit ihm selber. Dem Kreuzträger aller Zeiten, Jesus, dem Lamm, das zugleich Löwe ist und alle Macht hat. Nur das Lamm suchen. Der Löwe, das ist Gottes Sache. Dass wir nur das Lamm suchen und nichts anderes als die Gemeinschaft mit dem Lamm.